Ja, ich bin extra für Muttertag angezogen, übrigens. Hat jemand heute schon bemerkt? Er sagte, warum bist du schick angezogen? Ich habe gedacht, so, ich ehre die Mütter und ziehe mich mal schick an. Habt ihr das gemerkt? Das passt doch hier. Ja, danke. Das war für die Mütter, ja. Was man nicht alles für die Mütter nachher noch macht. Okay, ja, wir gehen heute in unserer Predigtserie, gehen wir weiter. Und wir sind ja, wer weiß, wo wir stehen geblieben sind? Markus, das habt ihr schon mal sehr gut. Und welches Kapitel? 4. Oh, das ist falsch. Das war letzte Woche. Wir gehen nämlich immer jede Woche ein Kapitel weiter. Also ganz schwierige Frage jetzt. Also Kapitel 5. Ja, und da habe ich einen Text gewählt und da die Verse von 21 bis 43, also einen längeren Abschnitt. Und hier, bevor wir in diese Verse gleich reinstarten, ist Jesus, das haben wir letzte Woche nochmal angeschaut, Markus 4, da wisst ihr wahrscheinlich, was da war. Da war nämlich eine Gefahr, eine große Gefahr, in denen die Jünger sich befunden haben oder gedacht haben, dass sie sich drin befinden. Und das war ein Sturm. Ja? Und man muss sich das vorstellen, Jesus, der war wirklich immer weiter unterwegs und immer weiter auch richtig busy. Also der war so geschäftig, der fährt mit dem Boot, also der ist so müde, dass er sogar im Sturm geschlafen hat, ja, oder auf jeden Fall sich sofort hingelegt hat, ein Kissen sich noch gepackt hat und schlief in so einem Schiff, das wirklich einen extrem hohen Wellengang hatte und das Schiff nachher sogar voll Wasser lief. Und dann kommt der dort nach Gerasa, kommt er dort an und was er dort gemacht hat, ist, dass dort zwei Besessene waren, also von Dämonen besessen, die total verwildert irgendwo gehaust haben. Mit Ketten musste man die binden, weil die so einen Schaden angerichtet haben. Und er befreit sie von ihren Dämonen und setzt sich ins Boot und fährt wieder zurück nach Kapernaum. Also dem sein Auftrag war wirklich rüberzufahren, da eine ganze Nacht unterwegs zu sein, da anzukommen, zwei Menschen von ihren Dämonen zu befreien und wieder zurück nach Kapernaum zu fahren und kommt dann dort nach Kapernaum an. Und da steigen wir jetzt in unseren Text ein, dort ab Vers 21 und die Verse bis 43. Ihr könnt sie sogar hier vorne auch mitlesen. Also Jesus fuhr wieder ans andere Ufer hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn, während er noch am See war. Kam einer der Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, meine Tochter liegt im Sterben, komm, leg ihr die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutfluss litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, also es hatte nichts genützt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran, berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und sofort versiegte die Quelle des Blutes. Und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten, deine Tochter ist gestorben, warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen: Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren, und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm: Talita kum. Das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Ich bete noch kurz mit uns. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort wirklich so eine Quelle lebendigen Wassers ist. Dass dein Wort eine Kraftquelle in unserem Leben ist. Dass dein Wort so eine Ermutigung immer wieder aufs Neue ist, wenn wir da drinnen lesen. Und Herr, so bete ich, dass du dein Wort heute Morgen segnest. Amen. Also hier in diesem Bericht, den wir heute gelesen haben, diesen langen Abschnitt, das ist so eine Geschichte, und in dieser Geschichte ist eine andere Geschichte eingeschoben. Das passiert nicht so oft. Also im Markus-Evangelium sogar zweimal. Und das ist total interessant. Da gibt es, ich habe mal so gelesen, man nennt das so eine Sandwich-Technik. Habt ihr davon schon mal gehört? Sandwich kennt ihr, ja? So, da ist was drinne, so reingeschoben, genau. Und es ist schon interessant, man liest dann auch so die Zahl 12, die kommt sogar zweimal vor. Erstmal ist das Kind, das dann stirbt, 12 Jahre alt, also so eine junge Frau, die gerade so an der Schwelle des Erwachsenenseins ist. Und wir lesen von einer Frau, die 12 Jahre lang ein Leiden hatte. Und in dieser Geschichte sehen wir, dass es da auch darum geht, da kommt ein Synagogenvorsteher. Das ist nämlich seine Tochter, die 12-Jährige, die im Sterben liegt, die krank ist. Und der kommt zu Jesus. Und dieser Synagogenvorsteher, das waren schon Leute, die bekannt waren für ihren ordentlichen und auch guten Lebensstil. Also die waren verantwortlich auch für die Synagoge. Die haben geschaut, dass da alles ordentlich organisiert wird, dass das Haus in Ordnung gehalten wird. Und der hatte auch Verantwortung gehabt, auch lehrende Verantwortung. Und diese Synagogenvorsteher, die haben zu der Gruppe der Pharisäer gehört. Also von daher ist das hier schon auch eine außergewöhnliche Geschichte, dass hier einer kommt, der ja seine Freunde, die anderen Synagogenvorsteher oder auch die Pharisäer, diese Religionsführer der damaligen Zeit, die hätten das auf gar keinen Fall gut geheißen, dass dieser Mann sich auf den Weg macht und zu Jesus geht. Weil diesen Jesus, die haben das nicht gemocht, was der getan hat. So am Sabbat hat er seine Jünger die Ehren abreißen lassen. Oder was der gelehrt hat, das hat die aufgeregt. Also die waren überhaupt nicht damit einverstanden. Und das war so die Situation. Und dieser Mann, der kommt dann zu Jesus und er will eigentlich nur, dass Jesus kommt und diese Mädchen die Hand auflegt, damit sie geheilt wird. Mehr will er nicht haben. Und in dieser Situation kommt nun dieser Einschub. Hier kommt auf einmal, während dieser Jairus dasteht, Jesus wird umdrängt. Von allen Seiten drängen Leute um ihn, weil der war wirklich wie so ein Kraftwerk. Und wenn der Menschen angerührt hat, die wurden geheilt, ja, die zu ihm gekommen sind. Und der ist da unterwegs, wird bedrängt. Und in dem Moment kommt dann dieser Fall, dass da von hinten eine Frau rantritt und die sagt, wenn ich nur die Quaste seines Gewandes berühre. Und hier habt ihr mal so ein Bild, das habe ich da, ich weiß nicht, wo ich es gefunden habe. Und auf jeden Fall, da ist so ein Gedränge und dann seht ihr, da hinten hängt so ein Gebetsschal, hat er da hängen und da sind so Quasten dran. Und sie sagt, wenn ich das nur berühre, dann werde ich geheilt. Und diese Frau, die hat wirklich ein heftiges Leiden gehabt, über 12 Jahre. Und man muss sich das auch vorstellen, in welcher Situation sich diese Frau befunden hat. Also ich habe wirklich einige Kommentare nachgeschaut. Ich habe sogar nachgeschaut, da gibt es so einen Kommentar. Ich habe übrigens ein ganz neues Programm geschenkt bekommen von einem lieben Freund. Ein richtig teures Bibelprogramm. 800 Euro hat er ausgegeben. Und ich sage euch, das ist richtig gut. Da kann man sogar nachlesen, was so in der Midrasch und in dem Talmud, also in diesen jüdischen Schriften, was über diese Krankheit erwähnt wird. Und da sind sich alle, die Kommentatoren, die schreiben so ein bisschen verschämt darüber. Und sie schreiben dann so, dass das eine Krankheit ist, eine Frauengeschichte, eine Frauenkrankheit. Also diese Frau, die hat quasi so eine Dauer, wie nennt man das, Menstruation, Periode, ja, so dauerhaft. Und das macht sie oder stempelt sie in ihrem sozialen, in der Gesellschaft so ab, dass dann nach dem dritten Buch Mose, dass diese Frau unrein ist. Also diese Frau, die dürfte zum Beispiel nie sich auf einen Esel oder auf ein Pferd setzen, um dort zu reiten, weil dadurch würde dieses Pferd, dieser Esel für immer verunreinigt werden. Also die war gesellschaftlich, musste sie ausgeschlossen sein und sie musste das auch selber, musste sie sich dazu bekennen. Und das andere war, sie durfte an dem religiösen Leben von der Gesellschaft überhaupt nicht dran teilnehmen. Sie durfte noch nicht einmal in den Vorhof der Heiden, dort vor dem Tempel, den durfte sie noch nicht mal betreten. Erst recht nicht dort, wo die Frauen sich in der Synagoge versammelt haben. Sie war da absolut ausgeschlossen von dieser Gesellschaft und auch von der Religionsausübung, von den kultischen Handlungen. Also komplett ausgeschlossen. Heiraten, das war so, da durfte sie noch nicht mal dran denken. Sie war eine unreine Frau und das noch in einem der höchsten Grade unrein. Und diese ganze Verzweiflung, die hat wahrscheinlich, das wird immer schlimmer. Und ich habe mal danach gelesen, also in dieser Midrasch, was da drin geschrieben steht, wie man mit dieser Krankheit umgehen sollte. Und die Ärzte damals, die haben natürlich nicht die Möglichkeiten gehabt, die Ärzte heute haben. Ja, wenn man da so Emergency Room oder ich weiß nicht, was ihr da guckt, meine Tochter guckt sowas da manchmal. Und da siehst du, die Ärzte, die kümmern sich und denken sich die schwierigsten Dinge aus, die schlimmsten Krankheiten und dann operieren sie und schnibbeln rum. Und das war damals ja gar nicht möglich. Und die Situation war dann einfach nur, dass es dann doch einige Anweisungen gab, wie man mit dieser Krankheit umgehen sollte. Und ich habe das mal meiner Frau vorgelesen, was ich da so gefunden habe. Da kann man sich kaputt lachen. Also da stand zum Beispiel, ich gebe euch mal ein Beispiel. Man muss die Frau einen Becher Wein, sie muss ihn in die Hand nehmen. Dann stellt man sie an einen Scheideweg und dort muss sie dann ganz lange stehen. Und dann irgendwann kommt ein Rabbi von hinten an und erschrickt sie und er sagt dann zu ihr so, sei jetzt geheilt. Ja, so. Und dann hat man gedacht, okay, dann zack, ist sie dann geheilt. Oder dann sagt man, dann nimmt man irgendein Gummi, irgendwelche Aloe Vera und das muss man dann vermischen, dann muss sie das dann trinken und dann glaubt man auch, dass sie dadurch geheilt wird. Also da waren unterschiedlichste Dinge, die dort auch angegeben waren, wie man mit dieser Krankheit, wie man sie heilen kann. Aber wir lesen hier, dass diese Frau vermutlich auch vermögend war, denn sie hat 12 Jahre lang diese Krankheit immer wieder da rein investiert. Sie hat die besten Ärzte, die es damals gab, aufgesucht. Ich meine, so gut wie heute waren sie nicht. Also Dr. Brinkhaus gab es damals nicht. Also so gut war es einfach nicht. Und sie haben wirklich, sie hat alles ausgegeben und nichts hat geholfen. Und in dieser ganzen Situation, in der sie drinne war, in dieser ganzen Verzweiflung, in dieser Ablehnung von der Gesellschaft, in diesem ganzen Alleinsein, und da kommt sie und sie hat diesen Gedanken und sie denkt sich diesem Jesus so, ich bin ja unrein, so von vorne ihm gegenüber mich zu stellen und ihm meine Not zu offenbaren, das hat sie nicht gewagt, denn sie durfte noch nicht mal eigentlich in diese Menge da rein. Aber sie hat sich gesagt, aber von hinten. Wenn ich von hinten nur dann irgendwie rankomme und dann die Quaste berühre. Also von vorne gar nicht getraut. Und dann kämpft sie sich tatsächlich durch die Menge durch, also mit Ellenbogen und mit der Kraft, die sie da noch hatte, kämpft sie sich durch. Und dann, so wie sie da auch war, beeindruckt wahrscheinlich von dieser unglaublichen Heiligkeit, von dieser Ausstrahlung, die Jesus hatte, hat sie gedacht, wenn ich nur von hinten ein bisschen so seine Kleidung berühre, dann werde ich geheilt. Das war ihr Glaube. Der war nicht so stabil. Also der Glaube, der war nur wenigstens so die Quaste berühren. Also wenn man so sich vorstellt, was die nicht alle schon an Prozeduren hinter sich hatte, diese Frau, dann kann man das sich vielleicht vorstellen. Das hört sich ja schon fast wie so ein bisschen Aberglaube an. Wenn ich irgendwas anfasse, dann werde ich geheilt. Und dann setzt sie das um und sie kommt dann
in diese Nähe von Jesus, irgendwann, der da unterwegs ist zu dieser 12-jährigen Tochter von Jairus, und sie fasst diese Quast oder den Saum seines Mantels, sie fasst es an, und Jesus merkt sofort, denn das ist ja hier keine Geschichte von Aberglauben, sondern es ist eine Geschichte des Glaubens, die wir heute hier lesen, und er merkt, dass Kraft von ihm ausging. Und ich habe es ja euch schon gesagt, ich glaube, Jesus, das ist wirklich so ein Kraftwerk gewesen. Und selbst seine Kleidung, die war noch so voller Kraft, so voller Salbung, dass es sogar ausgereicht hat, dass sie nur die Quaste berührt hat, um geheilt zu werden. Und Jesus, der merkte, da geht etwas von mir weg. Und dann dreht er sich um und er fragt die Jünger, sagt er, wer hat mich berührt? Und dann der Petrus, der schaut ihn an und der denkt sich so, wenn du Rugby spielst, ne, und wenn du ein Rugby-Spieler bist, ey, dann wirst du berührt, sonst spielst du ja irgendwie nicht. Ne? Und dann sagt er, wer hat dich berührt? Du bist die ganze Zeit umdrängt. Und das ist auch so, das liebe ich auch so am Markus-Evangelium, wie spannend der schreibt. Also der Leser, der weiß mehr, der weiß viel mehr wie die Jünger. Ne? Weil die wissen jetzt noch gar nichts. Die fragen erstmal, wer hat dich berührt? Hier, du wirst die ganze Zeit umdrängt. Du bist hier drinne in dieser Menschenmenge. Wer hat dich berührt? Aber Jesus hat gemerkt, dass seine Kraft von ihm abgegangen war. Und diese Frau, die hat das natürlich dann auch bemerkt. Diese Frau, die hat bemerkt, Mensch, das, was ich gedacht habe, hat funktioniert. Ich habe ihn berührt, ich bin geheilt worden. Sie hat das an ihrem Körper, hat sie diese Veränderung gespürt. Und dann steht hier in dem Vers stand, und die Quelle ihres Blutes versiegte. Also das, was die Quelle war, das hat aufgehört. Sie wurde geheilt. Und sie hat das gemerkt. Und er in diesem griechischen Text, ich finde das auch noch so krass, dass Jesus gesagt hat, es ist Kraft von mir ausgegangen. Da steht dieses Wort Dynamis. Also dieses Wort, was wir auch benutzen für was? Für Dynamit. Für eine unglaubliche Kraft. Und er merkte, wie diese Kraft diese Frau da berührt hat. Und dann dreht er sich um und er schaut sich um und er guckt, wer ist diese Person? Und als sie dann sich da fast ertappt fühlt, dann kommt sie dann vor ihm, zitternd und fällt vor ihm nieder. Und Jesus, er geht so, ich finde immer wieder, wie unglaublich sanft er mit dieser Frau umgeht, die ganze Zeit diese Ausgrenzung erfahren hat, die ganze Zeit Ablehnung erfahren hat, die ganze Zeit in 12 Jahre lang, ich meine, das waren jetzt nicht nur ein paar Monate oder so, das waren 12 Jahre, wo das prägt einen in diesem Leben. Und er spricht sie an und er sagt zu ihr, meine Tochter. Und ich habe mal nachgeschaut, dieses Wort, meine Tochter, so in diesem Zusammenhang, wie er es hier sagt, ich glaube, das findet man so gar nicht. Also es gibt sehr selten, wie er sie anspricht, also dieses ganz Nahe, das, was die Familie lebt, so die Tochter halt. Und er spricht dann diese Segensworte ihr dann noch zu und er sagt dann zu ihr, dass dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Oder die andere Übersetzung schreibt, oder du sollst wieder heil gemacht werden. Also er spricht ihr so einen Segen zu. Nicht nur, dass sie von dieser körperlichen Krankheit geheilt ist, sondern auch geistlich wiederhergestellt wird. Und dieses ganze, die ganze Annahme, das ganze Mitgefühl, die ganze Freundlichkeit, die ganze Güte, das wollte er, dass die Frau das sieht. Deswegen wollte er mit ihr sprechen. Nicht nur, dass sie jetzt die Heilung geholt hat. Nein, er wollte ihr Erlöser sein. Er wollte ihr Vater sein. Er wollte ihr Freund sein. Und all das, was hier gerade geschehen ist, das hat der Jairus natürlich mitbekommen. Wenn man so eine Folie weitergeht, Ewald, schalt mal eins weiter. Vielen Dank. Ja, dann sieht man, dass der Jairus, da unten links sieht man den so im Bild noch, der, ich weiß nicht, was dieser Mann die ganze Zeit gedacht hat. Also erstmal, vielleicht hat er, ich glaube nicht, dass er so gedacht hat. Ich glaube, der war echt verzweifelt, der Mann. Sonst wäre der erstmal nicht zu Jesus gekommen, im Gegensatz zu all den Freunden, weil der wirklich um seine Tochter besorgt war. aber man kann sich das mal so vorstellen, dass dieser Jairus, ich weiß nicht, ob der so von einem Bein aufs andere gehüpft ist, dass der dachte, hey, meine Tochter liegt im Sterben, und dann stoppt Jesus und nimmt sich dann Zeit für diese Frau. Ich meine so, der hätte vielleicht, also heute, wenn das so heute so ein Jairus wäre, der hätte bestimmt gesagt, den Arzt, den verklage ich. Also da liegt einer im Sterben und der macht erstmal Stopp und kümmert sich um diese Frau, um diese blutflüssige Frau. In der Kirchengeschichte, ich habe mal nachgelesen, man hat sie Berenike genannt, übrigens, ja, nur so mal nebenbei. Also die, ich weiß nicht, ob es wirklich der Name war, aber die Kirchengeschichte schreibt da sowas. Naja, und auf jeden Fall, dieser Jairus, der war, dem sein Glaube, man hat vielleicht, hat er noch so gedacht, wenn Jesus zu meiner Tochter kommt und ihr die Hand auflegt, dann hat er, da hat er wahrscheinlich noch Glauben gehabt. So ein Maß des Glaubens. Vielleicht war sein Glaube da auch stark, dass er gesagt hat, Mensch, wenn dieser Jesus mit mir mitkommt und die Hand auf meine Tochter legt, dann wird sie geheilt. Und dann verzögert sich die ganze Geschichte und Jesus nimmt sich Zeit mit dieser Frau, spricht mit ihr, und dann kommen dann auf einmal die Freunde von Jairus und dann sagen sie, hey, bemühe den Meister doch nicht mehr, deine Tochter, die ist schon tot. Und dieser Jairus, der brauchte vielleicht nochmal, weil Jesus ihm dann auch sagt, hey, mein Freund, also der sagt zu ihm, hab keine Furcht, fürchte dich nicht, glaube einfach nur. Er sagt ihm, also diese Worte, die Jesus spricht, in seiner Situation, das sind Worte, die ihn retten. Oder das sind Worte, die Glauben in ihn erzeugen. Das sind Worte, die ihm sagen, hey, es ist noch nicht vorbei. Auch was die Leute da erzählen, hör da einfach nicht zu, denn ich komme mit dir mit. Er war ja auf dem Weg zu ihm. Und ich habe es euch gesagt, es war für ihn erstmal nicht leicht, aber diese Worte Jesu, die er gehört hat, die haben letztendlich dazu geführt, dass der Glaube bei ihm gewonnen hat. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und Jesus, Jairus, der musste auch sich jetzt hier entscheiden, glaubt er nun den Worten Jesu oder glaubt er den Worten seiner Freunde? Und die, Jesus hat ihm ja versichert, hey, keine Angst, bleib cool, glaube weiter. So in dem einen, man könnte das so sagen, in dem Sinn, dass er ihm gesagt hat, hey, du hast schon ein Maß an Glauben mitgebracht, als du zu mir gekommen bist. Dein Glaube, der wurde gestärkt. Aber jetzt, wo du das gesehen hast, wie diese blutflüssige Frau geheilt wird, die Berenike geheilt wurde, hör nicht auf mit deinem Glauben, glaube weiter. Glaube weiter. Und dann hat er, ich meine, verurteilen kann man den Jairus nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wenn ich in dieser Situation wäre, voller Verzweiflung, ja, voller Unruhe, dann so eine Nachricht zu bekommen, hey, alles nichts gebracht, deine Tochter ist tot. Also, da, dass er hier nicht den Glauben da fast komplett verloren hat, also verurteilen würde ich ihn nicht können, wenn er das tatsächlich hier auch hätte, diesen durch seine ganzen Gefühle auch, wenn sie ihn überwältigt hätten und er würde da wirklich seinen Glauben verlieren. Aber Jesus, das Wort Gottes, es hat ihn ermutigt, geduldig zu sein und wirklich in Geduld weiterzugehen. Denn Geduld, ich sage euch mal eine Bibelstelle, könnt mal zu Hause nachschlagen, Jakobus 1, 2 bis 3, wo Jakobus wirklich zuspricht, hey, wenn du glaubst, wenn du dranbleibst, wenn du nicht aufgibst, die Belohnung, die ist groß. Du wirst durch die Zeiten, die du durchgehst, du wirst sowas von belohnt, aber du wirst auch immer stärker in deinem Glaubensleben werden. Also halte durch und geh durch die Zeiten durch. Markus 5, 39, da lesen wir, dass er dann eintrat, Jesus eintrat, dort in das Haus dann zum Jairus kam und dann schon gehört hat, dann fragt er dort schon, weil er dieses Geschrei gehört hat, warum schreit ihr und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Und das war auch zu der damaligen Zeit, wenn dann tatsächlich einer schon gestorben ist, dann hat man so eine Art Klagefrauen geholt. Das war so eine Sitte. Wenn man sicher war, das Kind war tot, dann kamen dann solche Klagefrauen und die haben den Tod beklagt von diesem Mädchen. Und die haben das mit einer unglaublichen Lautstärke getan, weil Jesus sagt, warum schreit und weint ihr? Und Jesus gibt dann diesem Jairus dieses Wort der unglaublichen Hoffnung, das auch für uns die unglaubliche Hoffnung auch heute ist. Und dieses Wort heißt, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Ja, einige haben es noch gut behalten. Also sie ist nicht tot, sie schläft nur. Und da hat Jesus recht. Denn unser Körper, und ich habe erst diese Woche, war ich auf der Beerdigung von meiner Tante, und da hat der Pastor das auch nochmal dort den Trauergästen gesagt, dass dieser Körper, der ist jetzt in diese Erde reingelegt worden. Und der ruht dort bis zum Tag der Auferstehung. Und dieser Tag der Auferstehung, das ist der Tag, wenn Jesus wiederkommen wird. Und Jesus, wer das mal nachschlagen will, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, werden wir heute nicht lesen. Aber da beschreibt Paulus ein Geheimnis, so ein Familiengeheimnis, dass Jesus bald wiederkommen wird und diese Zeit, das dauert auch nicht lange, und dann kommt er in den Wolken, kommt er wieder und wir werden, erst die Toten werden auferstehen und dann werden wir entrückt mit ihm in den Himmel. Und dann werden wir bei ihm im Himmel sein. Aber der Geist von diesem Mädchen, der ist schon im Himmel. Oder wir, wenn wir sterben, unser Geist ist im Himmel. Wie Jesus das so beschrieben hat, in Abrahams Schoß. Ihr erinnert euch, Lazarus, der arme Lazarus, der gestorben ist, er war in Abrahams Schoß. Er war im Paradies, er war im Himmel. Und in dieser Zeit ist der Körper, er schläft nur. Da hat Jesus recht gehabt, sie war nicht tot. Am Tag der Auferstehung würde sie auferweckt werden. Und das ist ein Wort der Hoffnung für alle, die irgendwann ihre Verwandten oder Freunde oder Familienangehörigen, wen auch immer man so gerne hatte, der dann beerdigt wurde, dass er ist nur einer, der schläft, aber dann auch auferstehen wird. Und dann geht Jesus aber weiter. Markus 5, 41. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, zu diesem Kind, Talita kum. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und hier habe ich mal so, das ist ja so interessant. Der Markus, der schreibt ja an die Menschen in Rom. Und er sollte eigentlich Griechisch schreiben. Aber dieses Talita kum ist Aramäisch. Und dieses Aramäisch, warum übernimmt er das in seinem Evangelium? Das ist ja echt, manchmal sind das so Fragen, die stellen sich manchmal so ein paar Ausleger. Aber ich finde auch gut, dass man die stellt. Und ich glaube, dass der Petrus, der war ja dabei. Ihr habt ja gehört, Jesus hat die drei mitgenommen. Den Petrus, den Johannes, Jakobus. Die beiden Brüder und den Petrus. Und der war dabei. Und wahrscheinlich, wenn er gepredigt hat, wenn er darüber erzählt hat, dann ist ihm immer noch dieses Talita kum, ist ihm immer noch im Kopf gewesen. Und dieses Talita heißt wirklich Mädchen. Oder wie man das so übersetzen könnte, wenn man sich das vorstellt. Da ist ein 12-jähriges Mädchen, das schläft morgens früh noch. Und dann scheint so gerade die Sonnenstrahlen, die jetzt so an uns so gerade vorbeischeinen, aber die würden so ins Zimmer reinscheinen. Und dann würde dann die Mutter oder der Vater würde hinkommen und würde sagen, hey Schätzchen, Kleine, Liebling, steh auf. Und genau das ist diese Betonung davon, von diesem Talita kum. Der ist so feinfühlig, Jesus ist so, ich kann das manchmal gar nicht vorstellen, wie liebevoll er ist, wie er dann diesem Mädchen sagt, hey Schätzchen, steh doch auf. Und dann lesen wir, dass die Leute oder diese Klagefrauen, die auch dabei waren, die hat er ja vorher alle rausgeschickt. Jesus hat die alle rausgeschickt, weil die haben überhaupt nicht geglaubt, weil die haben ja nur gelacht. Und der Unglaube, der lacht ja oft über Gottes Wort. Aber der Glaube, der erfasst es und der Glaube, der wird auch belohnt werden. Und wie gesagt, dieses Wort, was Jesus hier ausspricht, und er sagt dann das zu ihr, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und dieses Wort, was er hier ausspricht, so liebevoll, aber auch so kraftvoll zugleich, so unglaublich kraftvoll, wenn er spricht, dann geschieht es. Ich hatte mal so von einem Puritaner, kleinen Exkurs, von einem Puritaner, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, so ein Theologe, schon vor 200, 300 Jahren verstorben ist der, aber ich fand das so schön, wie er gesagt hat, wo Jesus zu dem Grab von Lazarus kam. Wir haben ja davon, vor einiger Zeit haben wir eine Predigt davon gehört. Dann hat er gesagt, Lazarus, steh auf, komm heraus. Und dann schrieb dieser Puritaner, wenn Jesus dieses Wort Lazarus nicht gesagt hätte, dann wäre der gesamte Friedhof zu neuem Leben auferstanden. Und das glaube ich tatsächlich. Deswegen hat er gesagt, Lazarus, steh auf. Und hier sagt er, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Dieses Mädchen hat, da kam der Geist wieder zurück in diesen Körper. Und das Mädchen, das stand auf. Und das Mädchen, das vorher krank war und tot war, das kam zu neuem Leben. Und wir haben gelesen, es ging umher. Es ist nicht nur aufgestanden, es ist umhergegangen. Also es ist komplett geheilt worden in dem Moment, wo Jesus gesagt hat, Talita Kum. Das Mädchen stand auf zu neuem Leben. Und dann als Arzt, ey Jesus, der ist so ein Mega-Arzt, ich sag's euch. Der gibt sofort den Eltern noch den einen Rat oder die eine Anweisung, wo er dann sagt, gebt ihr zu. Richtig. Also, da sollte kein Rückfall mehr passieren. Das Mädel, das muss sofort versorgt werden. Also unsere menschliche Fürsorge, die ist jetzt hier nicht ausgeschlossen. Der heilt das Mädchen und dann läuft es alleine weiter. Nein, nein, das musste schon auch wieder was zu essen bekommen. Und da sorgt er sich auch darum. Und das ist das, was uns diese Geschichte heute einfach mit auf den Weg geben soll. Dass von all diesen Beispielen, die wir jetzt schon in den letzten Wochen da auch gehört haben, auch hier heute, ja, von dieser Befreiung von diesen zwei besessenen Gerasenern und zeigt einfach, dass Jesus, er ist einfach der Herr über jeden Dämon, über jede Gefahr. Ich erinnere euch an den Sturm von letzter Woche, über jede Krankheit und über den Tod. Und Markus, er will einfach zeigen, dass durch all diese vielen Wunder aneinandergereiht, und dass er auch heute, Jesus auch heute, in jeder Situation, egal welche Situation es ist, dass er heilen kann und heilen will. Es heißt nicht, wir werden vor jedem Übel verschont als Gläubige, aber es bedeutet einfach, Jesus hat die höchste Autorität. Er besitzt sie einfach und wir müssen uns niemals fürchten. Und mit dem Vers von Römer 8, 37 möchte ich schließen und möchte schon mal bitten, das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Der heißt aber, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Amen.